Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Nur nach Hause. Es geht nach Berlin zum vorletzten Rennwochenende der Formel-E-WM-Saison 2024-2025. Alles zum Heim-E-Prix auf dem Tempelhofer Feld gibt es in dieser Episode. Auch besprechen wir das Aus vom Team McLaren und die möglichen Folgen für die Fahrer und der Meisterschaft. Dies und viel mehr gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, es ist nicht nur Race Week, sondern es ist Berlin Woche. Es geht mit der Formel EWM zur vorletzten Station nach Berlin in die Hauptstadt. Und mit dabei in dieser Episode ist auch wieder Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Wie stimmst du dich so auf diese sehr besondere Woche ein? Das Heimrennen der Formel E nicht nur für die deutschen Fahrer, natürlich auch für die deutschen Hersteller. Immer sehr interessant, also für unter anderem auch Porsche.
Ja, natürlich, klar. Heimrennen ist natürlich immer was Besonderes. Ich muss zugeben, diese Woche wird für mich ein bisschen stressig. Ich bin tatsächlich am Mittwoch erst noch auf dem Konzert, bevor ich dann am Donnerstagmorgen dann von Frankfurt aus in Richtung Berlin unterwegs bin. Also bei mir doch ziemlich viel Stress diese Woche, viel unterwegs. Aber das gehört natürlich dazu. Und dann beim Berlin E-Prix heißt es dann natürlich sogar einen Tag länger als sonst ordentlich reinklotzen, von morgens bis abends an der Rennstrecke sein. Wir haben am Montag ja noch den Rookie-Test, auf den werden wir nachher nochmal separat eingehen. Von daher ist auf jeden Fall viel zu tun und ich hoffe, dass ich dann auch nächste Woche, wenn wir hier auf den Berlin E-Prix zurückblicken, viele Stimmen für euch habe und noch ein bisschen zusätzlichen Content für den Podcast mit im Gepäck habe.
Eine intensive Woche liegt also vor dir, Tobi, und auf das, was schon passiert ist, blicken wir jetzt, nämlich das im Newsüberblick.
Team weg. Laut einem Medienbericht konnte kein Investor für das McLaren-Team gefunden werden. Nach dem London-E-Prix soll die Mannschaft somit aus der Formel E verschwinden.
Fahrer weg. Taylor Barnard soll nach dem Aus des McLaren-Teams bei Penske unterschrieben haben. Hier soll der Teamkollege von Max Günther werden.
Haarnadel weg. Die Formel E hat das Streckenlayout für den Berlin-E-Prix überarbeitet. Wir erwarten in diesem Jahr deutlich schnellere Rundenzeiten.
Und alle Plätze weg. Die vollständige Teilnehmerliste für den Rookie-Test in Berlin ist bekannt. Und das ist das heißeste Thema aus dem Paddock, nämlich das Aus für das McLaren-Team. Nachdem es in den letzten Wochen ruhig um den Verkauf des McLaren-Teams geworden ist, kam dann am Montag die Hiobsbotschaft. Nämlich die Kolleginnen und Kollegen von The Race berichteten, dass kein neuer Investor gefunden werden konnte und das Team somit in der kommenden Saison nicht mehr antreten wird. Die Lizenz geht nach dem London-E-Prix also direkt wieder zurück an die Formel E, Tobi. Ein Schock, wir haben ja schon öfter mal darüber berichtet, was mit dem McLaren-Team passieren könnte. Thema neuer Investor ist damit jetzt raus. Was bedeutet das konkret für die Formel E selber und natürlich auch für die Fahrer?
Keine gute Nachricht, wie man sich vorstellen kann. Die Hoffnung hat ja bestanden, dass Teamchef Ian James einen neuen Investor findet, der das Team auch nach dem Ausstieg von McLaren weiter am Leben halten kann. Das ist jetzt offensichtlich nicht geglückt. Wir haben ja auch nur noch knapp 3 Wochen bis zum Saisonfinale in London. Und da, denke ich mal, dürfte klar sein, dass jetzt die Zeit sehr, 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 sehr knapp wird. Fakt ist aber auch, das berichten die Kolleginnen und Kollegen von The Race, dass das Thema quasi durch ist und wir in der kommenden 12. Saison nur noch 20 Autos am Start sehen werden. Und so wenige Autos hatten wir zuletzt in Saison 4, das war 2017-18. Ja, ist natürlich schon ein herber Verlust, muss man sagen. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Nicht zuletzt für den Fahrermarkt in der Formel E, denn Taylor Barnard, der, man sagt Rookie, aber eigentlich ist er letzte Saison ja schon 3 Rennen gefahren, also der Formel E-Neuling, ich drück's mal so aus, der richtig gut eingeschlagen hat in dieser Saison, aktuell 4. in der Fahrer-WM ist, der soll nämlich auch schon einen neuen Vertrag unterschrieben haben bei Penske. Hier ist aber unklar, ob er in der nächsten Saison auch überhaupt ein Cockpit haben wird. Max Günther hat ja bekanntermaßen ebenfalls einen Penske-Vertrag und ist Teamkollege von Jean-Éric Vergne. Der steht nicht bei Penske unter Vertrag, sondern bei Stellantis, die ja über DS Automobiles die Antriebe liefern. und der ist da Werksfahrer. Sollte ein Cockpit für Banner freigemacht werden, dann müsste tatsächlich Vern zum anderen Stellantis-Team wechseln, nämlich zu MSG Racing. Und das Thema hatten wir auch schon mehrfach. Da ist mittlerweile wohl klar, dass es nächste Saison nicht mehr Maserati MSG Racing sein wird, sondern möglicherweise Opel oder vielleicht Citroën. Bei diesem Team soll allerdings auch Nick Cassidy einen Platz erhalten, der Jaguar ja am Ende dieser Saison verlassen wird, sodass dann die Frage ist, was passiert mit Jake Hughes und was passiert mit Stoffel van Dorne? Hughes, muss man sagen, der hat nicht so wirklich performt in dieser Saison. Der ist höchstwahrscheinlich damit raus kommende Saison. Stoffel van Dorn hingegen, der hat ja die Saison auch schon ein Rennen gewonnen und ist genauso wie Vern Stellantis Werksfahrer. Und das macht es natürlich schwierig, weil man jetzt tatsächlich da 4 Fahrer, aber nur 2 Cockpits zur Verfügung hat. Außerdem geistert ja zum Beispiel auch immer noch der Name Theo Pocher, den wir beim Rookie-Test sehen werden, der ebenfalls Stellantis-Fahrer ist, der da einen Vertrag unterschrieben hat. Der geistert ja auch immer noch durch die Formel E und auch der ist auf der Suche nach einem Cockpit für kommende Saison. Luca, was tippst du? Wer wird nächste Saison fahren und wer wird zuschauen müssen?
Boah, das ist eine super schwierige Frage. Also das ist wirklich spannend. Ich kann mir vorstellen, jeder Hersteller, der die Dienste sich sichern kann von Taylor Bernard, der wird dies auch tun und der wird dann auch auf jeden Fall fahren. Also das, finde ich, steht für mich nicht zur Debatte, weil junger Fahrer, wenn man sich das Ding sichern kann, also seine Dienste, dann hat man für die nächsten Jahre schon mal was Wichtiges auf dem Fahrermarkt getan. Ja klar, was macht man mit den Altmeistern? Ich sage jetzt mal wirklich Jean-Éric Vern und auch mit Stoffel van Dorn, du hast es schon angesprochen, beide ja dann im Stellantis-Konzern direkt angestellt, ja auch mit ihren Engagements in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Deswegen wird man da auch ungern die beiden dann in dem Sinne auf die Straße schicken, respektive dann irgendwo in der Boxengasse parken und zuschauen wollen. Also Stand jetzt echt schwierig, vor allen Dingen, wenn man die Komponente noch mit reinzieht, dass auch theoretisch auch noch Theo Pocher da eine ganz große Rolle mitspielen kann. Du hast gesagt, eigentlich sind es in dem Sinne fast schon 5 Fahrer für 2 Cockpits. Also das wird eine super spannende Situation. Wir wissen ja genau nicht, was dann noch mit Citroën passiert. Also von daher, das wird extrem über den Sommer hinweg, was dann zur neuen Saison passiert. Aber ich lasse mich gerne mal überraschen und möchte, so ehrlich bin ich ja, eigentlich keinen Tipp abgeben, weil das so unklar ist. Hast du für dich so ein bisschen einen Favoriten rausgeschlossen? Wie gesagt, für mich fährt Taylor Banner, was der Rest passiert, habe ich keine Ahnung, tapp da echt im Dunkeln.
Also ich tippe, Jake Hughes wird nicht fahren. Da möchte ich mir an der Stelle schon mal festlegen und dann ist es halt die Sache, denn hinter MSG Racing steht ja auch nach wie vor ein Fragezeichen, ob die tatsächlich so weitermachen können. Die sind ja auch ein wenig in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wenn die jetzt auch noch wegfallen würde, ich glaube, das wäre eine absolute Katastrophe. Wir gehen aber mal davon aus, dass sie fahren werden und dann muss man sich wirklich entscheiden. Nick Cassidy, der Jaguar ja verlassen wird, der dem Vernehmen nach bei Stellantis unterschrieben hat, der wird sicherlich nicht unterschrieben haben, um dann ein Sabbatical zu machen. Der will nächste Saison fahren und ich denke, wir kennen Nick Cassidy, der wird auch nächste Saison fahren. Das wäre sträflich, wenn man den tatsächlich auch nur auf die Ersatzbank setzen würde. Und dann ist halt die Frage, wer sein Teamkollege wird. Stoffel van Dorn war schon Formel-E-Weltmeister damals bei Mercedes, hat diese Saison auch schon ein Rennen gewonnen. Jean-Éric Vern ist sogar zweimaliger Formel-E-Champion, hat diese Saison noch nicht gewonnen, aber hat in Shanghai als Zweiter auf dem Podium gestanden, ist auch in dieser Saison relativ weit vorne mit dabei in der Meisterschaft, ist sehr konstant. Von daher, ich glaube, das wird echt eine harte Nuss und egal wer nachher das kürzere Streichholz ziehen wird und keinen Stammcockpit bekommen wird, das wird auf jeden Fall hart, denn auf dem Papier sind es alles sehr gute Fahrer. Natürlich, Van Dorn hatte 2 nicht ganz so gute Jahre, ich drück's mal vorsichtig aus bei DS Penske, hat jetzt eigentlich auch nur eine mittelprächtige Saison bei MSG Racing, aber wie gesagt, er hat ein Rennen gewonnen und ihn dann auf die Straße zu setzen für Vern, es wäre hart für ihn auf jeden Fall. Wie gesagt, insbesondere, er hat einen Sieg gefeiert mit dem Team, den ersten Sieg seit Max Günther weg ist. Max Günther hatte ja die ersten beiden Maserati-Siege in der Formel E gefeiert, Van Dorn jetzt den 3. und sieht so ein bisschen danach aus, als würde er sein Cockpit räumen müssen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Cassidy und Vern nächste Saison bei MSG Racing, mit welcher Stellantis-Marke auch immer sie antreten werden. Das werden wir in den nächsten Wochen aber auch erfahren.
Ich glaube, es gibt aktuell einfachere Jobs, als diese Frage zu entscheiden. Also das wird heiß diskutiert, auch sicherlich intern. Deswegen, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, dort eine Antwort zu finden, dann wird es da intern wahrscheinlich nicht anders aussehen. Ja, und ich glaube, viel zu Berlin müssen wir selber nicht mehr sagen, Tobi. Die Hauptstadt natürlich Deutschlands mit ihren Sehenswürdigkeiten und natürlich mit der Sehenswürdigkeit der Formel E, nämlich seit Saison 1 ist man Austragungsort der Formel E mit deren Rennen, vor allen Dingen 2020 ja großer Schauplatz gewesen nach der Corona-Pause, ist seitdem ja Rekordstandort der Formel E. Tobi, was hat sich denn grundsätzlich geändert? Ich meine, wir haben ja über die letzten Jahre einige Layout-Veränderungen ja auch gesehen, auch auf dem Tempelhofer Feld. Erzähl uns mal erstmal, was sich denn so grundsätzlich geändert hat. Es wurde ja dann doch wieder leicht überarbeitet.
Genau, wir haben ja in der letzten Saison ein neues Layout bekommen, nachdem wir die Jahre davor weitgehende Konstanz hatten, mit Ausnahme von, ich sag mal, 2020 und 2021, als man auf die Idee gekommen ist, die Strecke auch mal rückwärts zu befahren. Jetzt haben wir eine neue Streckenführung in der vergangenen Saison eingeführt, die etwas kürzer ist, was natürlich den Vorteil hat, die Fans sehen die Autos öfter an sich vorbeifahren im Rennen, weil mehr Runden gefahren werden. Diese Strecke wurde, wie du schon angekündigt hast, ein bisschen überarbeitet, ist minimal länger geworden, 2,347 Kilometer jetzt, hat nach wie vor 15 Kurven. Geändert wurde die Kurvenkombination 3 und 4. Hier wurde diese Links-Rechts-Kombination, die wir nach der Kurve mit dem Attack-Mode haben, kommen wir gleich schon noch zu, wurde ein bisschen weiter gemacht. Der Kurvenradius wurde etwas vergrößert, sodass die Kombination deutlich schneller geht. Und wahrscheinlich ist auch, dass wir da mehr Fahrer sehen werden, die auch nebeneinander in dieser Kurvenkombination im Rennen dann kämpfen können. Was auch neu ist, die Kurve 9-10 ist keine sich öffnende Linkshaarnadel mehr, sondern ist jetzt eine ineinander übergehende Doppel-90-Grad-Linkskurve. Auch hier wird die Strecke ein bisschen schneller. Die Fahrer müssen nicht mehr ganz so viel Tempo rausnehmen für diese Kurve, können mehr Schwung mitnehmen und dann Richtung letzter Sektor, sag ich mal. Allgemein erwarte ich persönlich, dass die Rundenzeiten damit im Bereich 3-4 Sekunden schneller pro Runde werden können. Werden wir aber dann aber tatsächlich am Wochenende sehen. Attack-Mode hatte ich schon angesprochen, der wird nach wie vor an der Außenseite von Kurve 2 aktiviert. Die Streckengrafik ist leider etwas ungenau, muss man sagen. So wie es auf der Grafik aussieht, wenn man sie im Vergleich zu der Grafik vom Vorjahr vergleicht, dann hat sich die Attack-Zone ein bisschen weiter nach hinten in der Kurve verschoben. Kann aber auch nur sein, dass es etwas ungenau eingezeichnet ist, können wir an der Stelle nicht sagen. Und Luca, wo denkst du denn, haben wir die besten Überholchancen auf dem Kurs in Berlin?
Ja, traditionell ist in Berlin Kurve 1 sehr beliebt, am Ende der langen Start-Zielgeraden. Ähnlich auch die Gegenpassage dort, nämlich Kurve 6, eben nach der ersten Gegengrade, auch Kurve 9, nämlich die Doppellinks-Kombination, sowie dann auch ein paar Kurven später, nämlich genau 3 Kurven später in Kurve 12, die dreifach links am Ende der Runde. Also von daher gibt es, kann man sagen, nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern eigentlich 4 gute Überholchancen. Ebenfalls, du hast es schon angesprochen, Attack-Mode kommt dazu. Vor allen Dingen, da wir ja auch 2 Rennen an diesem Wochenende haben, ist das Thema Pit Boost ja auch ein großes. Also von daher erwarten wir wieder viel Spannung. Und bevor wir auf die Favoritenfrage zu sprechen kommen, müssen wir erstmal klären, denn es gibt wieder die Überschneidung Formel E in Berlin und der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das hat ja irgendwie in gewisser Weise fast schon Tradition. Und deshalb die Frage an dich, Tobi, wen sehen wir denn an diesem Wochenende und wer darf sich diesmal nicht an dem Tempelhofer Feld erglücken?
Wer nicht dabei sein darf, da sind 2 Fahrer betroffen. Das ist einmal Nick de Vries, der nicht für Mahindra fahren wird, sondern für Toyota in Sao Paulo bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Du hast es schon angekündigt. Der zweite Fahrer, auf den wir verzichten müssen, ist Nissan-Pilot Norman Nato. Der fährt mit Toyota Cadillac auch in Sao Paulo. Dafür sind 2 Ersatzfahrer, die an den Start gehen. Das ist einmal bei Nissan Sergio Sette Camara, der ja in der Vergangenheit bei ERT oder NIO 333 gefahren ist, vor dieser Saison sein Cockpit da an David Beckmann verloren hat und jetzt zum Ersatzfahrer bei Nissan geworden ist, der da erstmals für sein neues Team zum Einsatz kommen wird. zum ersten Mal zum Einsatz kommen, ist auch ein gutes Stichwort. Da haben wir tatsächlich jemanden bei Mahindra, der sein allererstes Formel-E-Rennen bestreiten wird. Das ist der ehemalige Formel-2-Champion und offizielle Ersatzfahrer des Aston Martin Formel-1-Teams. Das ist nämlich Felipe Drugovic, den hatten wir in der Vergangenheit schon in Berlin, aber als Rookie für Maserati MSG Racing. Jetzt sein Formel-E-Renndebüt an dieser Stelle für Mahindra.
Wir erwarten natürlich auch sicherlich und hoffentlich zwei Rennsieger. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer gewinnt denn in Berlin aus deiner Sicht, Tobi?
Ja, wir haben am Samstag hier wieder ein Rennen mit Pit Boost. Und wenn ich mal die bisherigen Pit Boost Rennen rekapituliere, haben wir einen Fahrer, der schon zwei davon gewinnen konnte. Und ich tippe einfach, der holt seinen dritten Sieg in einem Pit Boost Rennen. Und das wäre ein Heimsieg für Maximilian Günther. Sonntag haben wir wieder keinen Pit Boost. In den Rennen sind traditionell, sage ich mal, schon fast die Porsche deutlich stärker als mit Pit Boost. Woran das auch immer liegen mag, Florian Motlinger sagte zu mir in Jakarta, dass das überwiegend Zufall sei und nicht unbedingt was mit dem Pit Boost zu tun hätte. Lassen wir mal so stehen an der Stelle. Ich vermute, dass wir auch am Sonntag einen deutschen Heimsieg sehen werden, nämlich Pascal Wehrlein im Porsche. Luca, wen tippst du denn als Sieger in Berlin?
Zufall im Motorsport, Sachen gibt's ja. Da gehe ich tatsächlich zufällig mal mit einem Porsche. Florian Mudlinger darf sich bei mir also schon beim ersten Rennen freuen mit Antonio Felix da Costa. Zwar wäre es dann kein deutscher Sieg am Samstag im Gegensatz zu dir, aber zumindest mit deutscher Beteiligung, mit Porsche Antrieb und mit dem Porsche Team. Am Sonntag gewinnt der Tabellenführer und macht dadurch dann weiter einen riesengroßen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft. Und das Thema Tippspiel an diesem Wochenende sicherlich auch ein ganz großes. Da können auch die an der Spitze sind einen Riesenschritt zur Meisterschaft machen. Und wenn ihr noch sagt, ja okay, die nächsten vier Rennen, da will ich zumindest noch den Tagessieg holen, das könnt ihr immer noch machen. Nämlich beim Tippspiel unter www.kicktipp.de/formel-e. Da könnt ihr jederzeit mit dabei sein und mit tippen. Also es lohnt sich weiterhin. Klar, holt ihr jetzt nicht mehr die Meisterschaft, das glaube ich sollte jedem klar sein. Aber Tagessiege sind weiterhin immer noch drin. Und das ist schwer genug, denn die Tippmeister, die ganz vorne stehen, die sind ja auch noch die größte Konkurrenz. Und die große Frage, und da kommen wir direkt zum Zeitplan, ist nämlich, wann es die Action gibt, wann es Racing gibt, also vom freien Training bis zum Rennen, sowie auch dazwischen noch das Qualifying, was dann die Startaufstellung darstellt. Das gibt jetzt es wieder traditionell von Tobi.
Ja, das Rennwochenende beginnt am Freitag schon. Freitags 16 Uhr das erste freie Training, über 40 Minuten. Dann haben wir zwei Renntage, Samstag und Sonntag. Hier ist der Zeitplan jeweils gespiegelt. Das zweite freie Training am Samstag beginnt um 9 Uhr, ebenfalls über 40 Minuten. Das Qualifying mit anschließender Duellphase beginnt um 11.20 Uhr und das Rennen über 39 Runden beginnt um 16.05 Uhr. Wir haben es schon angesprochen, eben Samstag ein Pit-Boost-Rennen, also mit Pflicht-Boxenstopp. Wenn ihr auf der Tribüne sitzen solltet, direkt gegenüber von Startziel, dann könnt ihr da mit Sicherheit dann auch die Boxenstops live verfolgen. Wie schon gesagt, am Sonntag der Zeitplan dann gespiegelt, 9 Uhr, dann das dritte freie Training, erneut über 40 Minuten, Qualifying mit anschließenden Duels um 11.20 Uhr, genau wie am Samstag. Und was anders ist als am Samstag, ist die Renndistanz, 38 Runden werden es nur sein, aber auch Rennstart erneut um kurz nach 16 Uhr am Sonntag, dieses Mal ohne Pitboost, das heißt die Fahrer werden standardmäßig nicht in der Boxengasse zu sehen sein. Wichtige Infos vielleicht noch für Fans, die vor Ort sind, die Frage erreicht uns nämlich immer mal wieder, auch wenn ihr ein Wochenendticket haben solltet, habt ihr am Freitag leider keinen Zugang zu den Tribünen. Das erste freie Training könnt ihr also auch mit einem Wochenendticket, das gilt nur für Samstag und Sonntag, nicht von der Tribüne oder aus dem Fanvillage verfolgen. Es gibt für Fans keinen Zugang zum Gelände am Freitag. Und Luca, für die Fans, die nicht vor Ort sein werden, sondern sich das Ganze von zu Hause oder von unterwegs angucken wollen, wo geht denn das?
Ja, das ist ein großes Thema an diesem Wochenende, nämlich gibt's parallel auch die Motorrad-Weltmeisterschaft wieder zu bewundern, die fährt nämlich auch in Deutschland auf dem Sachsenring und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Übertragung der Formel E bei DF1 und Servus e.V., da jetzt mal die Ohren gespitzt und wichtig für die Leute, die es auch linear im TV schauen. Kommen wir erst auf Deutschland zu sprechen mit DF1, die übertragen daher nur am Samstag das Qualifying, aber auch nur die Duellphase. Also man steigt dort live in die Duellphase rein, man zeigt die Gruppenphase dann nicht und das Rennen gibt's dann live im TV zu sehen. Beide Qualifyings sowie auch das Rennen gibt es wie immer bei Servus TV On abzurufen und auch live zu sehen. Also selbst wenn ihr mal was verpassen solltet, ist das eure Anspielstation sowie auch die freien Trainings. Also wenn ihr da schon am Freitag heiß drauf seid, gibt's den Stream immer bei eformel.de. zu sehen, das mit den freien Trainings. Auch in Österreich mit Servus TV, die zeigen ebenfalls nur die Duellphase des Qualifyings, steigen dann ein bisschen später ein, also ebenfalls mit den Duellphasen am Samstag. Und die beiden Rennen gibt es dann aber auch linear live zu sehen. Und auch eben, wie gesagt, der Stream gibt es in Österreich über Servus TV On zu sehen. In Deutschland ist der auch verfügbar. Und auch natürlich für die Schweizer gibt's Servus TV On die Option. Für Swisscom-Kunden läuft es bei Blue Sport. Und für die, die vielleicht noch andersweitig unterwegs sind, vielleicht im Urlaub oder sonstiges und da es Geo-Restriktionen gibt, kann es ja auch sein, dort gibt's die Auswahlmöglichkeit entweder Eurosport 2 oder über Discovery Plus sowie bei DAZN zu sehen. Alles und jede Session gibt's wie immer. Also da gibt es keine Komplikationen oder da ist egal, was dann parallel oder doppelt läuft. Das gibt's immer bei eformel.de abzurufen. Also da ist es wahrscheinlich mit am unkompliziertesten, dort an Infos und auch an die neuesten Sachen dort ranzukommen. Also Tobi, da stimmst du mir sicherlich zu.
Ja, und ich gehe auch mal davon aus, der Tim, der wieder unseren Live-Ticker betreuen wird am Wochenende, wird euch da mit Infos auf dem Laufenden halten. Vielleicht ist es ja auch für manche Leute interessant, die auf der Tribüne sitzen und da sich das Rennen angucken, auf der Strecke und auf den Bildschirmen, die dort aufgebaut sind. Zusätzliche Infos über den Live-Ticker einfach mal reinklicken auf eformel.de.
Und dann haben wir noch ein weiteres großes Thema, nämlich mit dem Rookie-Test. Die vollständige Liste der Neulinge für den Rookie-Test der Formel E am Montag ist nämlich erschienen. Die Liste umfasst sehr, sehr viele Fahrer aus der Formel 2 sowie auch aus der Formel 3 und auch der F1 Academy, aber auch einige Exoten, zum Beispiel aus der Formel 4 Meisterschaft und der DTM und auch einige Simulatorfahrer sind mit dabei. Tobi, wir gehen das einfach mal Team für Team durch und du startest gerne mal mit Andretti.
Bei Andretti fahren der offizielle Test- und Ersatzfahrer des Teams Jack Crawford und Frederik Vesti.
Kubra Kiro startet mit Bianca Bustamante aus der F1 Academy und Callum Voisin.
DS Penske hat Nikita Bedrin und Daniel Kwiat am Start.
Envision Racing geht mit Jonathan Horgart und Zach O'Sullivan an den Start.
Bei Jaguar DCS Racing wird erneut Jamie Chadwick fahren. Der zweite Fahrer des Teams ist Leonardo Fornaroli aus der Formel 2.
Hugh Barter und Alessandro Giusti sind die beiden für die Mannschaft Lola Yamaha Abt.
Bei Mahindra Racing haben wir auch wieder zwei Formel 2 Piloten, Dino Beganovic, Ferrari Junior und Kush Maini, der bereits beim Rookie-Training in Jeddah für das Team gefahren ist.
Zwei Exoten kann man fast schon sagen, nämlich Arthur Leclerc und Theo Pourchaire, zumindest zwei große Namen, gehen für Maserati MSG Racing an den Start. Arthur Leclerc zuletzt bei den 24 Stunden von Spa unter anderem zu sehen gewesen.
Kommen wir zu McLaren. Hier werden wir auch zwei Fahrer mit McLaren-Verbindungen sehen. Alex Dunn aus der Formel 2, da Gesamtführender, und Ella Lloyd aus der F1 Academy, die dort auch mit McLaren-Branding antritt.
Gabriele Mini aus der Formel 2 und Abby Pulling. Sie sind dabei für das Nissan-Team.
Und last but not least, Tag Heuer Porsche setzt auf DTM-Pilot Ayacan Güven, der erste Türke, der an einer offiziellen Formel-E-Session teilnehmen wird. Und Elia Weiß, ein ganz, ganz junger Fahrer, der jüngste Fahrer aller Zeiten, der an einer offiziellen Formel-E-Session teilnehmen wird. Der Gute ist nämlich erst vor wenigen Tagen 16 geworden, fährt in der Formel 4 und darf seine erste Erfahrung in einem Formel-E-Boliden sammeln. Damit haben wir jetzt alle 22 Fahrerinnen und Fahrer aufgezählt. Wer sind denn für dich die beiden Favoriten, sag ich mal? Wir haben ja zwei Sessions, eine am Vormittag, eine am Nachmittag. Wem traust du denn am ersten die Bestzeiten zu?
Also ich finde das, deswegen habe ich es nochmal erwähnt, Arthur Leclerc ganz interessant, hat ja zuletzt gewisserweise Einstand in der Langstrecke gefeiert mit dem 24-Stunden-Rennen von Spa, da hat er auch gut abgeschnitten, also gute Zeiten dort geliefert, deswegen zeigt es für mich so ein bisschen, Formelfahrzeuge kann er ja und auch sich auf neue Fahrzeuge einstellen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da aus dem Stegreif schon mal gute Zeiten fahren kann und auch Jack Crawford ist für mich zumindest auch jemand, den man auf dem Schirm haben sollte. Du hast zwei andere Namen und bei dir ist es auch ähnlich prominent.
Ja, ich habe zwei Namen hier stehen, die beide schon Erfahrung im Formel-E-Boliden haben und auch grundsätzlich zu den schnellsten Fahrern gehören. Theo Pourchaer auf der einen Seite und Kushmaini auf der anderen Seite. Maini war ja zum Beispiel beim Rookie-Training in Jeddah schon der schnellste. Theo Pourchaer sowieso einer der schnellsten Formel-Nachwuchsfahrer, die es aktuell gibt. Von daher nenne ich diesmal zwei Fahrer, die vielleicht nicht so große Außenseiter sind, wie ich das sonst gerne tue.
Und mit dem Teleskop blicken wir heute verschärft auf den Titelkampf.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich auf den Titelkampf in der Formel E. Da könnte nämlich etwas Historisches passieren. Am Samstag könnte erstmals in der Geschichte bereits im viertletzten Rennen die endgültige Entscheidung um den Fahrertitel fallen. Die Bedingung hierfür: Oliver Rowland schafft es aufs Podium und seine direkten Konkurrenten patzen, sodass er seinen Vorsprung von aktuell 69 auf mindestens 88 Punkte ausbaut. Er bräuchte am Samstag also 19 Punkte, das heißt, es wäre mindestens Platz 3 in Verbindung mit der Pole Position in der schnellsten Rennrunde, alternativ Platz 2 ebenfalls mit mindestens einem Bonuspunkt oder den Rennsieg. Ich glaube, die Konstellationen, wann Roland Meister wird, zu erklären, sind ein bisschen kompliziert. Ich möchte daher mal die Konstellationen nennen, unter denen es keinen Titelgewinn am Samstag geben wird. Das ist der Fall, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind. Pascal Wehrlein, Antonio Felix da Costa oder Taylor Barnard kommen vor Oliver Rowland ins Ziel. Oliver Rowland schafft es selber nicht aufs Podium. Pascal Wehrlein wird entweder Vierter oder besser. Antonio Felix da Costa wird Zweiter oder besser. Taylor Barnard startet von der Pole Position und wird auch Zweiter oder besser. Oder Dan Ticton gewinnt das Rennen und Oliver Rowland wird nicht Zweiter mit mindestens einem Bonuspunkt. Wenn auch nur eine dieser Bedingungen erfüllt sein sollte, dann wird die Titelentscheidung mindestens auf den Sonntag vertagt. Luca, sind schon eine ganze Menge von Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Du hattest ja getippt, dass Oliver Rowland am Sonntag das Rennen gewinnt. Glaubst du denn, dass er es vielleicht auch schon am Samstag schaffen könnte, sich den Fahrertitel zu sichern?
Glauben tue ich bei ihm an allem, also so ist es nicht. Dafür hat er dann in der Saison schon zu viel sehr Gutes gezeigt, aber es sind schon sehr viele Bedingungen. Ich glaube, aus seiner Sicht wünschte er sich am besten, das Ding irgendwie in London klar zu machen. Aber klar, je früher, so besser. Da kann ja bei so einem Finalwochenende immer so viel Verrücktes passieren. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen.
Frag mal Nick Cassidy.
Ja, deswegen ist das Thema Samstag nicht unbedingt unmöglich, aber persönlich glaube ich jetzt nicht daran. Deswegen denke ich mal, dass er es am Sonntag holt. Aber Samstag sehe ich da zumindest nicht sehr hoch im Kurs. Oder siehst du das anders? Samstag wie wahrscheinlich oder möglicherweise ein WM-Titelträger Oliver Rowland in Berlin?
Ich habe ja schon getippt, dass Max Günther gewinnen wird. Also heißt das ja schon mal, ich vermute nicht, dass Rowland gewinnt. Es muss schon einiges zusammenkommen, dass es am Samstag tatsächlich schaffen kann. Ja, 19 Punkte seinen Vorsprung zu vergrößern, ist natürlich nicht unmöglich, ganz klar. Auf der anderen Seite, sobald auch nur einer seiner Hauptkonkurrenten einen relativ guten Tag erwischt und einige Punkte mitnimmt, ist es ja automatisch vertagt. Und ich gehe auch davon aus, wir werden Samstag keine Titelfeier erleben. Sonntag ist in meinen Augen deutlich wahrscheinlicher, aber am allerwahrscheinlichsten ist es natürlich, dass es in London passieren wird. Und ich glaube, das wäre Rowland auch durchaus nicht unrecht.
Ja, Unrecht tun wir euch natürlich nicht, was das Thema Grid Dummies Quiz angeht. Das gibt's ja traditionell ja auch immer bei der Vorschau. Drei Fragen, hoffentlich auch mit drei richtigen Antworten. Und unser Quiz-Champion darf weiterhin beginnen.
Ja, Luca, meine erste Frage bezieht sich auf die Rennen, die wir schon in Berlin gesehen haben. Das waren ja tatsächlich schon 20 Stück. Kannst du mir denn sagen, welche aktuellen Teamkollegen in Berlin schon gemeinsam auf dem Podium gestanden haben? Ich meine damit übrigens die Stammfahrer der Formel E.
Welche aktuellen Teamkollegen oder Teamkollegen zu dem Zeitpunkt?
Nein, aktuelle Teamkollegen. Wer in dieser Saison Teamkollege ist, aber in der Vergangenheit schon gemeinsam auf dem Podium gestanden hat.
Wie viele gibt es denn insgesamt?
3 Paare?
3.
Und 2 davon musst du mir nennen.
Zwar sind sie damals ja zu unterschiedlichen Teams gefahren, deswegen habe ich ja gefragt, dann müssten es eigentlich Nick de Vries und Edo Mortara sein.
Nick de Vries und Edo Mortara standen schon gemeinsam auf dem Podium 2022 im zweiten Rennen. Das ist richtig. 1 hast du.
2020. Kannst du enttäuschen? Ah, jetzt doch, das müsste 4. oder 3. Rennen gewesen sein. Günther gewonnen. 2. oder 3. Also, ich stand auf jeden Fall auf dem Podium und Jorik wären. Ob es jetzt Rennen 3 oder 4 war, das weiß ich nicht. Aber ich meine, Jean-Éric Vergne und Max Günther waren da zumindest gemeinsam auf dem Podium.
Im 3. Rennen 2020 gewann Maximilian Günther, auf Platz 2 Robin Freins. Auf Platz 3 Jean-Éric Vergne, sein aktueller Teamkollege. Richtige Antwort, das ist Punkt für dich, 1-0. Es wäre noch eine dritte Kombination gewesen, nämlich im Jahr darauf, beim Saisonfinale im Jahr 2021. Da gewann ein Venturi-Pilot, nämlich Norman Nahto, der heute für Nissan fährt. Und 2. wurde Oliver Rowland, auch er, heute sein Teamkollege. Das wäre die 3. Paarung gewesen. Aber ich habe nur 2 hören wollen und die hast du mir beide nennen können. Von daher, Punkt für dich, 1-0.
Kannst aber noch nachlegen. Dann gehe ich mal mit meiner ersten Frage hinein, nämlich wie oft standen deutsche Piloten bei ihrem Heimrennen schon auf dem Podium?
Also, wir haben in Berlin ein Podium für René Rast. Das war 2020, ich glaube im 6. Rennen. Wir haben ein Podium für André Lotterer, damals für Porsche, auch 2020. Das müsste im 1. Rennen gewesen sein. Du hattest eben schon gesagt, Max Günther hat das 3. Rennen gewonnen im Jahr 2020. Das wäre der 3. Wenn ich mal weiter in die Vergangenheit gehe, Nick Heidfeld ist auch schon mal 3. gewesen, 2017, das wäre Nummer 4. Dann haben wir Daniel Abt, der natürlich seinen überragenden Sieg 2018 gefeiert hat, das ist Fahrer Nummer 5. Und ich glaube, vor 2 Jahren hat Günther nochmal als 3. auf dem Podium gestanden. Das war, glaube ich, das erste Maserati-Podium seit 56 Jahren oder so, was er geholt hat. Das wären dann 2 Podien für Günther, 1 für Rast, 1 für Lotterer, 1 für Abt und 1 für Heidfeld. Ich komme auf 6.
6 ist deine Antwort.
Ja, ich sage 6.
6 ist deine Antwort. Du hattest gesagt, Maximilian Günther, Platz 3, 2023, Rennen 1. Das dezidieren wir jetzt einfach mal so von unten heraus. Dann hatten wir das nächste Podium, da mussten wir lange ehrlicherweise drauf warten, nämlich dann im 5. Rennen des Jahres 2020, nämlich René Rast, damals mit Audi unterwegs gewesen. Das ist das 2. in der Reihung, dann 2 Rennen zuvor Max Günther mit dem Sieg, also ist es dann das 3. Podium, wenn man es so sehen möchte. Dann Rennen 1, André Lotterer, insgesamt 4, dann Daniel Abt im Jahr 2018 mit dem 5. Podium.
Oh nein, oh Schande, ich weiß es.
Dann 2017 Nick Heidfeld 6 und 2016 war Daniel Abt und das war der 1. in der Reihung, schon mit einem Podium unterwegs gewesen, knapp hinter Sebastian Buemi, aber vor seinem Teamkollegen Lucas Di Grassi und das ist der 7. Also von daher ist es knapp vorbei.
Das waren die 3 Punkte, die dann im Endeffekt Di Grassi die Meisterschaft gekostet haben, weil er ihn nicht vorbeigelassen hat, weil er vor ihm ins Ziel kommen wollte als 2. Und am Ende hat er die Meisterschaft um 1 Punkt an Buemi verloren. Ah, Mist, du hast vollkommen recht. Ich hatte jetzt tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nur die Rennen in Tempelhof im Kopf. Tatsächlich gab es auch noch das eine Rennen auf der Karl-Marx-Allee. Das wird jetzt eine harte Aufgabe für mich, das wieder aufzuholen.
Also da merkt man, selbst eingefleischt für Formel E Ultras, und da zählst du ja auf jeden Fall dazu, die vergessen dieses Karl-Marx-Allee-Rennen. Also das ist nicht zu vergessen. 2016, das bisher einzige Rennen dort auf diesem Kurs. Ich glaube, das wird auch das einzige bleiben.
Dann komme ich zu meiner 2. Frage. Die bezieht sich auf den Berlin E-Prix im letzten Jahr. Hier hatten wir etwas Besonderes. Da hat nämlich zum ersten Mal ein Fahrer in Berlin bei einem Doubleheader in beiden Rennen die schnellste Rennrunde gefahren. Kannst du mir sagen, welcher Fahrer das gewesen ist?
Jetzt denkt man zumindest, dass es wieder irgendwie einer auf dem Podium ist. Ich meine, letztes Jahr Jaguar extrem stark unterwegs gewesen. Ich sag so, ein Anwärter für eine schnellste Runde ist eigentlich immer so Edo Mortara oder Norman Nahto. Also wenn es dann in den Rennen nicht läuft, da lief es ja dann relativ gut letztes Jahr für Mahindra. Deswegen hatte man ja jetzt nicht den Anschein, dann irgendwie auf schnellste Runde gehen zu müssen. Boah, ich sag, Norman Nahto hat's gemacht.
Das ist absolut richtig. Norman Nahto im vergangenen Jahr zweimal die schnellste Rennrunde gefahren, hat leider nur einmal den Bonuspunkt bekommen, weil er tatsächlich im zweiten Rennen nicht unter die Top 10 geschafft hat, aber auch da mit der schnellsten Rennrunde schon wieder ein Punkt für dich, 2-0.
Eigentlich musst du jetzt diese Frage schon beantworten, weil sonst ist es uneinholbar für dich. Welchem Pilot gelang es beim Berlin E-Prix einen Grand Slam zu kreieren?
Daniel Abt.
Das, ja, nicht nur er, sondern, wem ist es sonst noch gelungen? Also Daniel Abt ist richtig, aber wer hat es auch noch geschafft?
Antonio Felix da Costa.
Also Daniel Abt, du hast es absolut richtig gesagt, 2018, Pole, schnellste Runde und Rennsieg, das hat er als erstes geschafft in dieser Reihung. Und zwei Jahre später, der wurde danach auch Meister, nämlich Antonio Felix da Costa im Jahr 2020. Rennen 1, Pole, schnellste Runde, das Rennen auch noch gewonnen, das war dann der Grand Slam direkt im ersten Rennen von 6 damals. Und damit geht der erste Punkt auch für dich, 2-1.
Ja, Luca, dann kannst du jetzt aber schon den Deckel drauf machen. Die dritte Frage könnte der dritte Punkt für dich sein. Wir haben zwei deutsche Fahrer, die in Berlin die schnellste Rennrunde schon mal erzielt haben. Einer der beiden im Rahmen des Grand Slam, du hattest es eben gesagt, Daniel Abt, 2018, als er das Rennen dominiert und gewonnen hat. Aber kannst du mir sagen, welches der zweite deutsche Fahrer war, der eine schnellste Rennrunde beim Berlin E-Prix gefahren hat?
Boah, das müsste das Jahr zuvor gewesen sein, das war doch Maro Engel, Venturi, wenn ich jetzt nicht mich falsch entsinne.
Und drei Fragen, drei Punkte.
Hammer.
Maro Engel im Venturi ist die richtige Antwort. Man mag denken, vielleicht Pascal Wehrlein im Porsche, vielleicht Max Günther bei seinem Sieg, aber nein, weit gefehlt tatsächlich. Maro Engel im Venturi hat im Jahr 2018 die schnellste Rennrunde im Venturi geholt. Das ist der Punkt und damit auch der Sieg für dich.
3-1, also clean sweep hier, das hätte ich auch nicht gedacht. Was, wenn man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Heimrennen beschäftigt, dann löst man auch über solche Sachen. Dann gibt es die letzte Frage jetzt noch für dich, nämlich um wie viele Sekunden schneller ist der aktuelle Rundenrekord von Norman Nato zum Vergleich des alten Layouts, also das alte Layout vor 2024.
Die Strecke wurde in dem Rahmen deutlich verkürzt. Also wenn du sagst Norman Nato, dann muss es ja der Rundenrekord im Rennen sein, auf den du dich beziehst, vermute ich mal.
Ja, genau.
Der lag, glaube ich, bei meiner Minute 3, also knapp über einer Minute. Das alte Layout, das war deutlich länger. Die Rundenzeiten waren deutlich langsamer. Ich meine, mich erinnern zu können. Im Qualifying lagen wir um die 1:06. Also so schnell war man im Rennen nicht. Ich muss jetzt daraus schätzen, wie schnell man da im Rennen gewesen ist. Ich würde sagen, im Rennen vielleicht eine 1:07. 1:03, meine ich, wäre letztes Jahr noch im Nato gefahren. Also sage ich 4 Sekunden.
Halbe Sekunde Differenz habe ich dir gegeben. Das sind insgesamt, also gerundet 3,7 Sekunden Unterschied gewesen. 4 hast du gesagt, also gibt es da den zweiten Punkt für dich. Die erste Frage, wo dir zum Verhängnis der eine Podiumserfolg, der dir da durch die Hände geglitten ist. Und damit gibt es für mich den Sieg in diesem Grid Dummies Formel E-Quiz. Also ich bin selber von meiner Leistung überrascht.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Luca, auf jeden Fall. Also ich habe ja nicht die einfachsten Fragen genommen und alle drei Fragen beantworten zu können. Das ist schon durchaus eine Leistung. Also muss man sagen, hast du dir auch absolut verdient, diesen Sieg.
Wahnsinn. Macht mega viel Spaß, also dieses Quiz. Und lohnt sich ja, selbst ich kann dich ja wirklich teilweise hier und da auch nochmal überraschen. Und zum Ende gibt es natürlich wieder den Verweis auf Social Media. Und ich denke mal, an diesem Wochenende umso mehr Heimrennen. Und nicht nur du bist ja vor Ort an diesem Wochenende. Da gibt es sicherlich viel auch wieder auf Social Media zu bewundern. Und wenn ihr das Ganze verfolgen wollt, natürlich auf eformel.de gibt es alle Links und alle Verweise dorthin. Dort einfach mal auschecken und reinfolgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Auch den Verweis für ganz, ganz kurz entschlossen, ne, Tobi. Es gibt, soweit ich weiß, immer noch Tickets zu erwerben, kann man ja wirklich so sagen.
Genau, es gibt noch ein paar Resttickets auf den Tribünen für diejenigen von euch, die vielleicht das Rennen aber auch nicht unbedingt von der Tribüne verfolgen wollen, sondern einfach nur ins Fan-Village wollen. Da gibt's auf jeden Fall noch Tickets. Geht einfach mal auf eformel.de, da findet ihr einen großen Werbebanner, wo ihr zum Ticketverkauf weitergeleitet wird. Wenn ihr am kommenden Wochenende in nur wenigen Tagen die Formel E tatsächlich mal live vor Ort erleben wollt, in Berlin bei unserem Heimrennen, kann ich nur empfehlen, schaut mal rein und wünsche euch dann auf jeden Fall viel Spaß vor Ort.
Ja, und viel Spaß. Und das ist ja eure Einstimmung für dieses Wochenende, wenn ihr vielleicht unterwegs seid und diesen Podcast ja im Auto oder im Zug oder so hört. Lohnt es sich, wenn ihr auch weiterhin dabei seid, die sowieso zum Rennwochenende fahren, haben es direkt schon getan, nämlich abonnieren und bewerten, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf sonstigen Podcast-Plattformen, nämlich zu abonnieren und zu bewerten. Das könnt ihr immer noch nachholen, am besten jetzt. Deswegen macht das gerne. Alle Social-Links sowie auch die Podcast-Feeds gibt's bei eformel.de zum Abruf bereit. So, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und bedanke mich natürlich für deine Zeit, Tobi. Ich denke mal, in Berlin siehst du einige Zuhörer dieses Podcasts und auch sicherlich viele Leser von eformel.de. Deswegen ist ja auch immer so ein kleines Treffen der Community, der Formel-E-Community aus Deutschland.
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn ihr mich irgendwo sehen solltet, habt keine Angst, ich beiße nicht. Sprecht mich ruhig an, überhaupt kein Thema. Genauso auch den Rest des Teams von eformel.de. Ich denke, wir werden da alle zu erkennen sein anhand unserer Kleidung. Und ist auch kein Problem tatsächlich beim Berlin E-Prix, da sicher mal ein bisschen Zeit für die Leserinnen und Leser und natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts zu nehmen. Von daher keine falsche Scheu an dieser Stelle. Traut euch und ich freue mich drauf, euch beim Berlin E-Prix zu sehen.
Also wir sind alle heiß auf dieses Wochenende. Wir haben euch eingestimmt und die Analyse und auch die Stimmen zum Wochenende gibt's dann in der nächsten Woche traditionell bei euch dann wieder im Podcast-Feed zu hören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de.
Ciao!